Eins, zwei, drei. Könnt ihr mich gut hören? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen, euch hier im Saal und allen an den Bildschirmen. Ich freue mich, dass ich hier mal wieder stehen darf und ich möchte gleich mit euch ein paar Worte teilen, die mich schon viele Jahre umtreiben. Kennt ihr das, wenn ein Wort Gottes euch so über den Weg läuft und ihr merkt, irgendwie, und es lässt mich einfach nicht los. Also da werdet ihr nachher spannende Dinge zu hören bekommen. Aber bevor es losgeht, vorhin haben wir gehört, die Kinderstunde braucht Mitarbeiter. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Gott sucht Menschen, die sich in das hineingeben, was er sich vorgestellt hat, was er vorbereitet hat für dich. Und ich will euch sagen, ihr Lieben, ich war der erste Kinderstundenonkel in der Pfingstgemeinde in Oldenburg bei Bremen. Und es war echt irrsinnig toll. Also mir hat man dann gleich mal die ganzen wilden Jungs anvertraut, die meisten von den Ältesten der Gemeinde und vom Pastor, das waren die Allerschlimmsten und alle haben sich gefürchtet. Und ich hatte mit diesen Kindern eine wunderbare Zeit. Ich habe sie einfach als das angenommen, was sie sind, Kinder Gottes. Ja, und habe einfach nur versucht, das bisschen, die paar Fische, die ich habe, ihnen zu bringen. Ich hatte keine Ausbildung, kein gar nichts. Ich hatte nur ein riesenweites Herz. Und das habe ich ihnen geschenkt. Und das war so schön. Ihr Lieben, ich habe in den folgenden Jahren so viel Kinderarbeit gemacht. Das war eine so große Freude und ein so tolles Privileg. Wenn euch Gott dazu berufen würde, dann steht ihm nicht im Weg, dann streckt die Hände und rennt vor und sagt, ich will dabei sein. Ihr werdet wunderschöne Dinge erleben. Natürlich auch schwierige und traurige, aber die mit den Kindern durchzugehen, mit Gottes Hilfe sie durchzubringen, das ist sowas Tolles. Also ich kann euch da nur ermutigen, lasst euch rufen. Hört in euch rein. Ihr werdet einfach von Gott auch gebraucht werden. Und ihr müsst keine Angst haben, dass ihr irgendwie eine Ausbildung haben müsst. Ihr müsst nur ein großes Herz mitbringen. In dem Sinne, das wollte ich doch noch unbedingt loswerden. Aber nun geht's richtig los. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was ist mit dem? Die meisten Kenner der Bibel wissen schon, wo wir uns befinden. Wir befinden uns in dem Psalm, nämlich in dem größten und wunderbarsten Psalm, den ich so kenne, nämlich dem Psalm 91. Da geht es nämlich folgendermaßen weiter. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Also wer im Schatten des Allmächtigen sitzt und bleibt unter dem Schirm des Höchsten ist, der wird genau das aussprechen. Dann geht's weiter, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Ein altes Wort für Flügel, für die Jüngeren unter uns. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 10.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolden wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Kein Übel wird dir begegnen und keine Plage sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit einem langen Leben und ihm zeigen mein Heil. Wow, was für ein Wort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf der einen Seite spürt man diesen ungeheuren Trost, diese ungeheuren Zusagen, dass Gott bei uns ist, wie ein Adler seine Fittiche über uns ausbreitet. Und dann sind da solche Aussagen wie, 10.000 werden fallen, aber du nicht. Kein Unglück wird sich dir nahen. Ist das nicht ein bisschen unrealistisch? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich solche Texte lese, also mich hat es beim allerersten Mal richtig umgehauen und ich habe gedacht, nee, also tut mir leid, sorry, ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja so weit weg von meiner Lebensrealität und von allem, was ich so höre. Wenn ich mich so umhöre in meiner Bekanntschaft, da ist so viel von Not und Leid und Krankheit und Tod und Sorgen die Rede. Und dann so ein Psalm. Na klar, die tröstlichen Seiten, die lesen wir gerne, nehmen sie mit, aber die schwierigen, was machen wir denn eigentlich damit? Ich habe also jahrelang, also wirklich ungelogen, jahrelang darüber gegrübelt und nachgedacht. Und das Ganze kam mir alles so unwirklich vor. Ich habe immer wieder gesagt, Herr, was ist los? Ja, ihr Lieben, wenn man in so einer Situation ist, dann hat man eigentlich nur eine Wahl. Entweder wir stellen uns über das Wort Gottes und sagen, naja gut, wusste ich doch gleich, die Bibel ist ein Märchenbuch und die Hälfte kannst du nicht ernst nehmen. Das nimmt man über das Wort stellen. Ne? Man kann sich ja auch unter das Wort Gottes stellen und sagen, Herr, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Das ist mir irgendwie zu hoch. Also irgendwie passt das nicht zu meinem Leben. Und da sind so viele Fragezeichen, dann kann ich auch sagen, Herr, weißt du was? Ich brauche Antworten. Ich brauche Antworten. Und ich habe gesagt, Herr, ich will diese Antworten haben. Ich will eines Tages wenigstens, ja, und wenn es am Ende ist, aber ich will irgendwann wissen und verstehen, was hast du damit eigentlich gemeint? Das ist ja so tief. Und ich sehe ja auch in dem Psalm, ja, das ist jetzt ein Psalm, ich sehe andere Psalmen, da heißt es eben nicht, dass wir sehen, wie dem Frevler vergolten wird. Da ist der Psalmist und fragt, Herr, wie kann es sein, dass es den Ungläubigen besser geht wie mir? Herr, wie kann es sein, wir sind bedrängt, wir sind wie Schafe, wir werden hingemetzelt und ermordet. Und dann lese ich so einen Psalm und stehe da und bin eigentlich, ehrlich gesagt, fassungslos. Und denke, Herr, wie kann das angehen? Ja, denn in all dem Suchen habe ich eines Tages ein paar sehr schöne Sachen gefunden. Ein Pastor aus der Schweiz, ein Jens Caldevey, der hat das Ganze mal ein bisschen näher behandelt, weil er hat gelitten, dass sein bester Freund eine schwere Krebsdiagnose hatte. Und dann ist er über diesen Psalm gestolpert und hat gesagt, Herr, also bitte, ja, was soll ich meinem Freund sagen? Das kann ich ihm echt nicht vorlesen, das bringe ich nicht übers Herz. Ja. Und dann hat er mit Gott gerungen und aus seinen Texten habe ich einiges an Antworten genommen, auch aus anderen, die diesen Text behandelt haben, immer wieder geguckt, was sagen die denn eigentlich dazu. Und so bin ich langsam zu ein paar Antworten gekommen, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Fangen wir mal im Einzelnen an. Also im Vers 1, 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, in anderen Übersetzungen steht hier übrigens wohnen, der und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Merkt ihr was? Das ist so oft in der Bibel so. Das Ganze ist auch an gewisse Bedingungen geknüpft. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt. Das ist wichtig. Das ist nicht nur ab und zu mal sich unter Gottes Einfluss begeben. Einmal in der Woche Sonntag, das muss doch reichen, ja, für einen guten Christen. Nein, hier ist davon von einem dauerhaften Lebensstil die Rede. Unter seinem Schirm wohnen. Und unter seinem Schatten bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt einen alten Spruch, im Schützengraben gibt es keine Ungläubigen. Wenn die Not vor der Tür steht und es brennt, dann können viele Leute plötzlich beten, die das vorher verlernt hatten. Dann rennt man schnell zu Gott und hofft, dass man das, was hier steht, erlebt. Dummerweise steht hier aber eigentlich was anderes. Wer unter Gottes Schirm wohnt und unter seinem Schutz bleibt, also etwas Dauerhaftes, der wird das erleben. Aber das Schöne an Gott ist, er ist kein Beamter. Gott ist so barmherzig. Also nichts gegen die Beamten unter uns. Ich will nur diese Haltung sagen, wo es nach Buchstaben geht. Ja, hier steht geschrieben, und weil du nicht die ganze Zeit unter meinem Schirm wohnst, deswegen kriegst du jetzt nichts aus die Maus. Sondern Gott ist großartig barmherzig und hilft dann trotzdem oft. Aber dieses Momentum, zu Gott zu sprechen, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, das können nur Menschen, die dauerhaft unter seinem Schutz wohnen, die sich dauerhaft in seiner Gegenwart aufhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist wichtig für uns, auch wenn Not ist, dass wir uns da nicht verkrümeln und verstecken, sondern wir sollen wissen, unser Schirm ist Gott. In seiner Gegenwart sind wir geborgen. Sein Schatten ist über mir und sorgt dafür, dass ich nicht ganz und gar verbrenne. Und das ist also ein Thema, was wir vielleicht lernen können und lernen müssen, unter diesem Schutz dauerhaft zu bleiben. Und wenn wir mal uns verdünnisiert haben, auf Abwege geraten sind, nun gut, das ist ganz einfach, das Rezept dazu. Einfach aufmachen und wieder unter diesen Schirm des Höchsten sich begeben. Und ihr werdet merken, da ist wirklich Ruhe. Da ist wirklich Frieden. Denn, jetzt so geht es weiter, er errettet dich vom Strick des Jägers und vor der verderblichen Pest. Er errettet dich vom Strick des Jägers. Kennt ihr das? Dass es Menschen gibt, die einem eine Falle stellen wollen. Ich habe das mal beruflich erlebt, da wollte mir einer ans Leder und das war ziemlich übel. Und dann bin ich echt zu Gott gegangen, habe gesagt, Herr, ich stehe unter deinem Schutz. Ich bin unter deinem Schirm und ich brauche deine Hilfe. Und dann hat er mir herausgeholfen, mich bewahrt vor diesem Jäger. Das war ein schönes Erlebnis. Aber es war nicht schön zu erleben, dass der mir ans Leder wollte. Also wir werden eben leider auch nicht von allem bewahrt. Wir müssen manches durch. Aber wir wissen, wir sind unter seinem Schutz. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Ja, dieses Wort sagt ja auch nichts anderes aus, als dass es Kampf gibt. Also es gibt ja auch christliche Tendenzen, die sagen, wenn alles gut läuft, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann hast du bestimmt irgendwo gesündigt. Kennt ihr das? Immer wenn es schwer und eng wird, dann kann das ja nicht Gottes Wille sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade dann ist es auf Gottes Wille, weil es ist angefochten, es ist Kampf. Und dann müssen wir das erleben. Sein Schirm, seine Wahrheit, das ist unser Schirm, unser Schild. Ja, wisst ihr, wie so ein Schild ist? Ne? Richtig großes Schild, ne? Da konnte man sich schön hinter verstecken. Und dann hat mich auch nichts Böses, kein böser Pfeil getroffen. So sehr, dass du dich nicht fürchten musst, erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht und vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Ja, das ist schon so im Leben. Manchmal fliegen da Pfeile. Wenn die uns treffen, dann tut das weh, wir sind verletzt, reagieren auch manchmal vielleicht richtig schlimm und schlecht, weil wir vergessen haben, das Schild hochzuhalten. Ja? Wir brauchen diesen Schild Gottes. Und wir brauchen, dass Gott uns behütet vor der Pest, die im Finsteren schleicht. Ja, das kann man richtig mitfühlen, gell? Im Finstern schleicht die Pest rum und niemand weiß, wen es als nächstes erwischt. Ein schreckliches Gefühl. Aber dann zu wissen, ich stelle mich unter den Schirm Gottes, unter seinen Schatten, dass er mich bewahrt. Ja, es ist gut und wichtig, das zu erleben. Es ist aber eben auch gut zu wissen, wir werden nicht von allem bewahrt. Werden wir nicht. Wir müssen manches durchstehen. Wir müssen uns dann immer wieder unter diesen Schuldschild flüchten, unter seinen Schirm. Aber das Schöne ist, hier steht, wir werden uns nicht fürchten, sondern hier heißt es, wir müssen uns nicht fürchten. Das ist ein kleiner, aber ganz feiner Unterschied. Wir müssen uns nicht fürchten. Dass Furcht kommt, das kommt schon vor. Also ich habe es schon ganz schlimm erlebt, dass ich wirklich Angst hatte um mein Leben und das meiner Familie. Aber ich habe gemerkt, ich kann mich immer wieder zu Gott hinflüchten und er gibt mir neuen Lebensmut. Ich muss mich nicht fürchten. Warum? Weil die vollkommene Liebe, so steht es im 1. Johannes 4, Vers 18, die treibt alle Furcht aus. Das habe ich mal so ganz plastisch erlebt, wo ich mich wirklich sehr gefürchtet habe. Dann lese ich dieses Wort und habe gesagt, gut Herr, dann musst du mit deiner vollkommenen Liebe kommen in mein Herz. Das so stark erfüllen, dass alle Angst weicht. Das kann man echt machen, ihr Lieben. So kann man mit Gott reden. Ich habe ihm echt gesagt, du, ich habe Angst. Mir geht die Düse. Mir geht's richtig, richtig schlecht. Aber wenn das wahr ist, dann musst du kommen. Denn meine Liebe reicht nicht für sowas. Aber Gottes Liebe, die reicht dafür. Und tatsächlich, er hat mich beschenkt. Diese Liebe ist in mein Herz gefallen. Und plötzlich ist die Furcht so langsam gewichen. Das war dann immer mein Rezept. Immer wenn Furcht mich überfallen hat, bin ich auf diese Weise auf das Ding zugegangen. Ja, und dann geht's weiter im Text. Wenn auch 1.000 fallen an deiner Seite und 10.000 an deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Wie bitte? 1.000 zu meiner Seite, 10.000 zu meiner Rechten und mich wird es nicht treffen? Naja, sind nicht auch die Israeliten im Kampf gestorben? Und nicht zu knapp, haufenweise? Hat ihnen diese Zusage vielleicht nicht gegolten? Oder haben sie nicht fest genug geglaubt? Auf solche Ideen kommen wir Menschen ja gerne. Haben sie diese Worte vielleicht nicht oft genug ausgesprochen? So im Sinne von positiv bekennen. Wenn ich das nur oft genug ausspreche, dann wird es schon wahr werden. Kennt ihr das? Woran hat es gelegen, dass sie trotzdem gestorben sind? Oder warum passiert mir manches, was so gar nicht in dieses Bild passt? Kein Unglück wird sich mir nahen und so weiter. Tausende werden fallen. Aber ich nicht. Also an dieser Stelle, das war der Knackpunkt, wo mir dieser Psalm echt zu viel wurde, wo ich dachte, Herr, irgendwie kann ich nicht mal mit. Also ich brauche da eine Erklärung. Nun gut, an dieser Stelle möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ein kleiner Junge wollte während der Abschiedsfeier seines Vaters, der in einen Auslandseinsatz nach Afghanistan gerufen wurde, kurz über die Straße dem Nachbarnjungen Bescheid sagen, dass es später wird. Er rennt ums Haus. Plötzlich hören die Eltern ein Kreischen, ein Auto, das abrupt bremst und danach eine unheimliche Stille. Was war geschehen? Alle liefen ums Haus herum. Und was war? Der Kleine lag blutend auf dem Gehweg, Knie aufgeschlagen und weinte. Und meinte, da hat Gott aber nicht gut auf mich aufgepasst. Ja, glaubt ihr, die Eltern haben das auch so gesehen? Nee. Denen war ja vollkommen klar, der Autofahrer, der hätte den kleinen Jungen echt überfahren, wenn Gott ihn nicht hätte stolpern lassen, kurz bevor er auf die Straße getreten ist. Manchmal ist es genau so. Sind wir nicht auch oft so wie der kleine Junge? Wir erleben Schweres und fragen dann Gott, wo bist du? Oder Gott, wo warst du? Wir sehen das nicht. Warum nicht? Weil wir im Augenblick sind. Gott aber betrachtet die Geschichte immer vom Ende her. Was am Ende ist, das zählt. Das Ende von dieser kleinen Geschichte mit dem Jungen ist, er lag auf dem Gehweg, hat geblutet, ja, aber er lebte. Und wie sieht es in meinem Leben aus? Im Moment sieht es vielleicht ganz schwer aus. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Gott das lösen möchte, auflösen möchte, wie ich da rauskommen soll, wie das gut werden soll, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn ich schaue auf das Ende, dann auf einmal erkenne ich mehr. Dann auf einmal kann ich vielleicht was verstehen. Mir ist jetzt ein ganz neuer, alter Spruch über den Weg gelaufen. Leben kann man eigentlich nur rückwärts verstehen. Aber leben muss man es vorwärts. Also man versteht Dinge oft erst rückwärts, im Nachhinein. Da versteht man Gottes Handeln, Gottes weise, kluge, barmherzige Hand. Aber in der Situation denken wir oft, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ja? Und so ähnlich ist es auch mit diesem Vers, Tausende werden fallen. Ja gut, das ist im Augenblick, wenn ich an das Sterben denke von heute, also ich meine, der Mensch ist dazu verurteilt zu sterben. Aber uns Christen ist ja was ganz anderes verheißen, nämlich das ewige Leben. Denn genau das hat Christus uns gesagt. Ewiges Leben in der Verbindung mit ihm werden wir haben. 1. Johannes 2, Vers 25. Also das irdische Leben, das ist schon schlimm, wenn man das verliert. Ja, aber viel schlimmer ist, das ewige Leben zu verlieren. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, fürchtet euch nicht vor dem, der euch hier im Leben quälen kann, der euch das Leben hier nehmen kann. Fürchtet euch mehr vor dem, der euch das Leben in der Ewigkeit rauben kann, eure Seele rauben kann. Das ist viel gefährlicher. Wenn man das so sieht, dann wird dieser Vers mit den 10.000 schon ein bisschen leichter verständlich. Wir wissen, es ist nicht das Ende, ja, sondern wir wissen, das Ende wird sein, wenn wir bei ihm angekommen sind. Und das kann uns nicht genommen werden. Trotzdem will ich sagen, okay, es ist ein Teil der Erklärung für mich. Ich glaube, jeder muss diese schweren Stellen selber für sich lernen zu hinterfragen und Gott um Antworten zu bitten und darum zu ringen. Wenn man nur sagt, das ist ja, es geht ja eigentlich ums ewige Leben, das ist ein bisschen billig im ersten Moment. Aber es geht ja auch noch weiter. Denn der Herr ist eure Zuversicht, der Höchste deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ich weiß nicht, hat euch das schon mal bewegt? Ich habe meinen Fuß schon an so viele Steine gestoßen, das kann ich gar nicht mehr zählen. Wie kann das sein, dass wir nicht, oder gilt das jetzt nur für Jesus? So habe ich auch mal eine Zeit lang gedacht. Ja, es ist eine Vorausschau auf Jesus, aber auch der hat sich an Steine gestoßen und der ist auch gestorben. Meine kleine Enkelin, die meinte mal, ich sagte dann, ihre Lehrerin ist krank, wir können ja für sie beten. Da meinte sie, naja, bei Jesus hat das auch nicht so geklappt. Ja, wie meinst du das? Ja, der ist doch auch gestorben, trotzdem. Da dämmerte mir, sie meinte, dass Jesus sagte, wenn du willst, lass den Krug an mir vorübergehen. Das hat eben nicht geklappt, der ist ja doch gestorben. Oh, habe ich gedacht, Jesus, das ist ja ein Hammer, was soll ich dazu sagen? Ich meine, das ist ja super klug. Und jetzt eine kluge Antwort, also ich bin nicht so schlau. Also und dann habe ich Gott, das mache ich oft, gesagt, Herr, ich brauche jetzt von dir Weisheit und eine Antwort. Und dann kam mir und ich sagte ihr, du weißt, Jesus ist freiwillig gestorben. Er ist nicht umgebracht worden. Ach so, meinte sie und sagte dann, das ist was anderes. Und da war ich noch mehr beeindruckt und dachte, das hat die verstanden, diesen Unterschied. Wow, das würde ich manchem Erwachsenen wünschen. Also, das ist was anderes. Ja, diese Aussage, ich werde meinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Herr, was soll ich damit anfangen? Kein Übel wird sich mir nahen. Auch da kann ich sagen, habe ich keine endgültigen Antworten. Deswegen habe ich vorhin erwähnt, da müsst ihr selber auch mit Gott ringen und ins Geschäft einsteigen. Und ich kann euch sagen, ihr werdet Antworten bekommen. Manche Fragen habe ich ja schon beantwortet bekommen. Vielleicht kriege ich diese auch noch beantwortet. Aber ich sehe eben, vielleicht ist es an der Stelle so wichtig, das Ganze vom Ende her zu betrachten und zu sagen, gut, im Moment habe ich Probleme, ich stoße mich hier, ich stoße mich da und habe dies und jenes Problem, aber am Ende wird es so sein, dass ich bei meinem Herrn einkehre in seinen Frieden. Und dann werde ich merken, dass all die Dinge, die trotzdem geschehen sind, genau richtig waren, dass er die alle genutzt hat, um meinen Charakter zu formen und das war wichtiger, als mich vor jeder Kleinigkeit zu bewahren. Es war viel wichtiger, meine Seele zu bewahren. Am Ende steht immer die Rettung. Ja, und wie ist es, wenn ich jetzt extrem schwer krank bin und ich werde bald sterben? Ich habe einige Freunde begleiten dürfen, die so weit waren. Ja, das war angesagt. Sterben war angesagt. Aber dann kommt die ultimative Lösung. Und das hat Tobias Teichen von der ICF in München mal wunderbar gepredigt. Er meinte, Gott heilt auf drei verschiedene Arten und Weisen. Einmal durch Ärzte, man höre und staune. Einmal durch Wunder, hätten wir immer ganz gerne. Und einmal durch Tod. Hä? Ja, ja, einmal durch Tod. Denn es heißt in der Offenbarung, er wird alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Das ist die ultimative Heilung von allen Dingen, die uns umtreiben, bewegen, quälen und so weiter. Daran können wir uns festhalten. Und weiter geht's im Text. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen und darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an und darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ja, das ist wahrhaftig wahr. Er liebt mich. Gott liebt mich, weil ich seinen Namen kenne. Ihr Lieben, das ist natürlich auch ein Thema, was wir immer wieder uns fragen müssen. Kenne ich Gott oder weiß ich von ihm? Wissen ist nicht kennen. Gott kennen heißt, ihn und seinen Charakter verstehen, begreifen. Viel mehr als einfach nur Wissen haben. Kennen, wer ihn kennt. Ja? Wenn wir seinen Namen kennen, dann will er uns schützen. Und wir müssen ihn anrufen in der Not. Das ist eine Telefonleitung. Ja? Wenn du den Telefonhörer nicht in die Hand nimmst, dann kommt doch keine Hilfe. Da kannst du noch so lange schreien. Wenn du nicht 112 rufst, kommt kein Krankenwagen. Oder was ist heutzutage 110? However, wer nicht anruft, der wird auch keinen Krankenwagen bekommen. Das heißt eben aber alles, wie schon gesagt, nicht, dass Gott uns vor jeder Not bewahrt, dass wir nichts durchmachen müssen. Es heißt aber, dass er immer bei uns ist. Das ist übrigens auch eine gängige Auslegung von vielen, dass dieser Psalm gar nicht sagen will, dass wir vom Tod gerettet werden, sondern dass Gott immer bei uns ist. Ihr Lieben, ganz ehrlich, das ist mir zu wenig. Ja? Damit habe ich mich nie zufrieden gegeben. Das hört sich nach einer billigen Ausrede an. Aber ich glaube schon, dass es so ist. Gott ist immer bei uns. Und das dürfen wir aus diesem Psalm auch mitnehmen. Er ist bei uns. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Rahmenbedingungen. Und es gibt ein paar Dinge, die einfach ganz schwer verstehbar sind. Und wo wir vielleicht ringen müssen. Ein paar Antworten habe ich versucht, euch zu zeigen, die mir geholfen haben, mit diesem Vers umzugehen. 10.000 zu meiner Rechten werden sterben. Und ich nicht. Aber es ist nicht alles. Von daher möchte ich euch Mut machen, bei solchen kontroversen Psalmen nicht gleich in ein Muster zu verfallen und zu schnelle, billige, voreilige Antworten zu suchen und zu finden. Aus diesem Psalm hier können wir ein paar ganz wichtige Sachen lernen. Erstens, wir dürfen uns schwierige Worte nicht einfach nur rauspicken, isoliert betrachten. Also man kann ja auch sagen, hier steht, Tausende werden fallen, ich werde nicht fallen. Ich ziehe in den Krieg, ja, und da gibt es auch irre Geschichten, wo dann eine Kugel eingeschlagen ist und der gute Mann wurde gerettet, weil da die im Evangelium stecken geblieben ist, ja. In einer ganz verschärften Fassung habe ich mal gehört, dass sie genau an diesem Psalm angehalten hat. Also ganz ehrlich, wenn es nicht mir persönlich einer erzählt, dann glaube ich das erstmal nicht, dann ist das für mich erstmal ein bisschen Wunschdenken. Das mit der Bibel und so weiter, das glaube ich, aber Zigarettenetuis haben auch schon geholfen, ja. Also deswegen würde ich nicht unbedingt empfehlen, sich sowas zuzulegen. Aber grundsätzlich, es ist so, Gott will und wird uns bewahren. Aber wir können uns nicht einfach so ein Wort rauspicken und sagen, so, und das ist jetzt mein Talisman. Das ist ja nichts anderes wie christliche Magie. Und da halte ich mich dann fest und dann muss das alles klappen. Und wenn es nicht klappt, dann stehe ich ganz schön dumm da. Dann stehe ich wirklich dumm da. Das Nächste, was wir lernen können, wenn wir ein Problem mit Gottes Wort haben, und das sollten wir auch öfter mal haben, es wäre ganz gut, wenn wir mal stecken bleiben. Jesus wurde mal der Eckstein genannt, der Skandalon, der Stein des Anstoßes. Wir sollten uns ab und zu mal anstoßen und dann sollten wir uns nicht über das Wort stellen, sondern so nach dem Motto, das kann alles gar nicht wahr sein, sondern unter das Wort und sagen, Herr, was hat es zu bedeuten? Ich ringe darum, ich möchte antworten. Aber wir müssen auch bedenken, es gibt diese Bedingungen, von denen ich sprach. Wir müssen unter dem Schirm des Höchsten wohnen. Wir müssen ihn kennen. Und wir müssen ihn anrufen in der Not. Sonst können wir das nicht erleben. Und ein paar letzte Worte, warum dieser Psalm überhaupt so schwierig ist. Das ist einfach, dieser Psalm ist in orientalischer Sprache verfasst. Er ist gespickt mit wunderschönen Bildern, die wir heute kaum noch in den Mund nehmen können. In unseren heutigen Augen wirkt das vieles ja wie Übertreibung. Und wir denken, nee, das kann nicht sein. Aber wir müssen wissen, zu damaliger Zeit waren das Stilmittel, um etwas ganz Besonderes sehr zu betonen. Das waren Stilmittel. Und wir haben ein Problem. Wir betrachten die Psalmen und Worte Gottes oft mit unserem logischen Denken, dem griechisch geprägten Denken und wollen alles verstehen. Die Juden hatten eine andere Philosophie, der Orient, da wollte man mit dem Herzen verstehen. Das ist ein Unterschied. Diesen Psalm hier kann man wirklich nur mit dem Herzen verstehen, nicht mit dem Verstand. Der Verstand setzt sofort aus, 1000 Abers, wie, wo, was. Aber das Herz fühlt doch. Wenn wir diesen Psalm lesen, fühlt ihr nicht alle, dass Gott mit uns ist. Er deckt uns mit seinen Fittichen. Das ist ja eine wunderbare Zusage. Das tröstet mich und das kann mich trösten in Not. Ja, und wir müssen uns, wie gesagt, immer unter den Text stellen und Gott um Antworten bitten. Was Gott für uns sein kann und was er will, das ist der große Schirm sein, der nicht alle Unwetter des Lebens von uns fernhält, jeden Regentropfen, aber unter dem wir prinzipiell einfach geschützt sind. Und wir sollen unter seinen Flügeln bei Gefahr geborgen sein. Und Zuversicht auf Gott, das kann unsere Burg, Burg steht für Sicherheit, und unser sicherer Ort sein. Wenn wir das so sehen, dann kann uns dieser Psalm in Zeiten der Not ein Trost sein. Ich wünsche uns allen und euch, dass ihr genau das erleben könnt. Wohnt in seiner Gegenwart und sitzt unter seinem Schirm und erlebt, wie dieses Wort in eurem Leben wahr wird. Amen.